Guten Tag, Herr Jauer.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, es freut mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, dem Domradio jetzt ausführlich Auskunft zu geben über Ihre Erfahrungen aus der Zeit vor 25 Jahren. Jetzt laufen ja vielerorts die Rückblicke. Wenn Sie die Berichte und Bilder von damals sehen, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ich stelle fest, dass die deutsche Erinnerungskultur sehr mager ausfällt. Das sieht so aus, entsprechend den Bildern, die im Fernsehen gezeigt werden. Genscher hat auf dem Balkon der Prager Botschaft gesagt, ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise, und dann gibt es Jubel. Die Bilder stammen übrigens von mir. Dann gab es eine Montagsdemonstration, wir sind das Volk, und dann hat sich irgendwann der dumme Politbürokrat Schabowski versprochen mit seinem Zettel am 9. November und schon ist die Mauer umgefallen. Die Erinnerungskultur setzt da an und es ist viel zu wenig. Mir fällt dabei auf, dass die Deutschen in breitem Ausmaß vergessen haben, vielleicht sind es auch nur die Medien und damit auch die Leser und Zuhörer und Zuschauer, welchen riesigen Anteil an der Vorbereitung Polen und Ungarn haben. Und in Polen waren es natürlich katholische Christen mit der Solidarność und in Ungarn war es eine sich sozialdemokratisierende kommunistische Partei, ex-kommunistische Partei, muss man beinahe sagen, die unter riesigem Risiko den eisernen Vorhang geöffnet hat und den Exodus von Zehntausenden aus der DDR ermöglicht hat. Das wiederum war, wenn man so will, die Speerspitze der friedlichen Revolution. Das geht alles ein bisschen in der Erinnerung unter. Wir konzentrieren uns auf den Fall der Berliner Mauer. Wir konzentrieren uns auch auf die friedliche Revolution in der DDR. Die soll ja überhaupt nicht kleingeredet werden. Das waren ja auch sehr mutige Menschen, gar kein Zweifel, die daheimgebliebenen. Aber der Anstoß kam von außen. Und das, finde ich, sollte man häufiger erwähnen.
Sie haben das ja alles ganz nah mitbekommen. Gab es für Sie damals einen Moment, an dem Sie das erste Mal gedacht haben, hier könnte es tatsächlich zur Wende kommen?
Ich gehöre nicht zu den Leuten, die das alles schon vorher gewusst haben. Ich habe frühestens im Mai, Juni 1990 an eine Art deutsche Wiedervereinigung gedacht, zu denken gewagt, wie wir sie inzwischen erlebt haben. Denn im Gegensatz zu vielen anderen habe ich mir nicht vorstellen können, dass die große Sowjetunion ihre Kriegsbeute DDR in die NATO entlässt. Das war unvorstellbar. Ich bin ein Grenzgänger von Kindesbeinen an. Ich bin in Berlin an der Grenze aufgewachsen, habe den Mauerbau erlebt. Für mich war das einschneidende Erlebnis der 2. Mai 1989. Während am 13. August 1961 in Berlin das letzte Schlupfloch in dem riesigen eisernen Vorhang, der von der Ostsee bis zur Adria lief, geschlossen worden ist mit dem Bau der Berliner Mauer, wurde am 2. Mai 1989 bei Hegyeshalom an der österreichisch-ungarischen Grenze der eiserne Vorhang aufgeschnitten. Auch ein Datum, was völlig vergessen wurde. Kein einziges deutsches Medium hat an diesen Tag erinnert.
In welchem Zusammenhang war das? Können Sie das noch gerade erläutern?
Das war ein Beschluss der sich reformierenden ungarischen Partei, die sagten, wir müssten das sonst für 250 Millionen Dollar, weil wir Stacheldraht importieren müssten, reparieren. Und dieses Geld haben wir nicht. Und deswegen reißen wir das ab. Miklós Németh, auch ein vergessener Mann, der damalige Ministerpräsident, hat gerade erzählt, dass er Mitte November zu seiner großen Überraschung Ministerpräsident in Ungarn wurde, obwohl er ein Reformmann war. Und er sagte, am ersten Arbeitstag habe er sich an seinen Schreibtisch gesetzt, er sei Ökonom, habe sich das Staatsbudget geben lassen, habe es aufgeschlagen, erster Posten 250 Millionen Dollar zur Reparatur der Grenze, habe ich meinen Rotstift genommen und gestrichen. So ist das damals gelaufen, er ist dann ja später nach Moskau gefahren und hat es Gorbatschow mitgeteilt. Er hat ihn nicht um Erlaubnis gefragt und Gorbatschow hat gesagt, es ist eure Verantwortung, bitteschön. Passt auf, dass ihr die Grenze ordentlich bewacht, aber ansonsten ist das euer Ding. Und so haben sie dann gehandelt, die Ungarn. Und das war dennoch ein ungeheures Risiko, weil ja Honecker und die tschechischen Kommunisten und Ceausescu und Živkov in Bulgarien die Ungarn durchaus als Mitglied des Warschauer Paktes unter Druck setzen wollten und sagten, da müssen wir aufpassen, dass da nicht sozusagen alles ins Rutschen kommt. Die wussten ja ganz genau, was das bedeutet, wenn da der eiserne Vorhang offen ist. Und es gab durchaus Ansätze bei den Betonköpfen in der DDR zu sagen, wir müssen bei den Ungarn die Grenze unter Kontrolle nehmen. Also das war nicht ohne Risiko, das zu tun.
Aber es ging friedlich aus. Sie haben ja ein Buch geschrieben über die ganzen Vorgänge, die zur Wende führten, unter dem Titel Urbi et Gorbi. Da steckt ja schon die Anspielung drin, zum einen auf den Papst und zum anderen auf Gorbatschow, den sowjetischen Parteichef dieser Zeit. Sind für Sie Johannes Paul II. Und Michail Gorbatschow die entscheidenden Figuren, dass es alles so gekommen ist?
Ich denke, Johannes Paul II., der polnische Papst, und Gorbatschow sind gewissermaßen die Säulenheiligen oder die Ikonen dieser Revolution, die ganz Osteuropa, nicht nur die DDR, betraf. Johannes Paul II. Hat 1979 mit seinem ersten Besuch in Polen und der daraus folgenden Gründung der Solidarność, der ersten freien Gewerkschaft im kommunistischen Machtbereich, die Wende, den Umbruch angestoßen. Und 10 Jahre später hat das Gorbatschow mehr oder weniger freiwillig zugelassen. Insofern sind die beiden schon ein wichtiges Paar, dem man die wesentlichen Entscheidungen dieser ungeheuren Geschichte, dieser wundersamen Geschichte, möchte man beinahe sagen, zuschreiben darf. Man könnte es auch anders sagen. Johannes Paul II. Ist angetreten, im kommunistischen Machtbereich einen Wandel durch Wahrheit gegen die Lüge, Wandel durch Wahrheit herbeizuführen. Und Gorbatschow hatte ein Programm, das hieß Glasnost i Perestroika, was man frei übersetzen kann mit Offenheit und Umbau oder auch mit Wandel und Wahrheit. Der eine wollte also Wandel durch Wahrheit, der andere Wahrheit und Wandel haben. Insofern treffen die sich, das ist ein bisschen künstlich gesagt, aber sie trafen sich und sie waren, wie mir der langjährige Sekretär von Papst Johannes Paul II., Kardinal Dziwisz in Warschau, bestätigt hat, befreundete Gesprächspartner. Sie haben sich zum ersten Mal getroffen am 1. Dezember 1989, also Wochen nach dem Fall der Berliner Mauer, aber dieses Treffen war schon vom Sommer her verabredet. Insofern konnte weder Gorbatschow noch Papst Johannes Paul II. Wissen, dass am 9. November die Mauer gefallen war. Zu dem Zeitpunkt, am 1. Dezember, kam Gorbatschow in den Vatikan. Man stelle sich vor, der sowjetische Generalsekretär, einer der Nachfolger von Stalin, geht den Papst besuchen. Und dann verstehen sich die beiden gut. Insofern ist da schon etwas Wunderbares passiert.
Wissen Sie denn, aus Ihrer Korrespondentenzeit, gab es da Hinweise, ob die jetzt vor diesem offiziellen gemeinsamen Treffen, gab es da Kontakte, gab es Anrufe oder irgendwas?
Es gab Kontakte. Es gab Kontakte, ob die miteinander direkt telefoniert haben, weiß ich nicht. Aber es gab Kontakte und Verabredungen zu diesem Treffen, schon im Sommer vorher. Und offenbar auch Übereinstimmungen in der Betrachtung der Weltgeschichte. Sonst hätte man sich nicht für den 1. Dezember verabredet.
Sie waren Korrespondent für das ZDF in Ost-Berlin zu dem Zeitpunkt, als Johannes Paul II. 1978 Papst wurde. Bei seiner Einführung hat er damals ja etwas gesagt, was eine Provokation für die Machthaber des Ostblocks darstellen musste. Was auch die Trennung durch den Eisernen Vorhang kritisiert hat. Was haben Sie damals gedacht? Haben Sie gespürt, dass mit diesem neuen Papst vielleicht etwas Entscheidendes passieren könnte?
Also 1978 war ich akkreditierter Korrespondent des ZDF in Ost-Berlin. Und ich habe mit dieser Aufgabe regelmäßig täglich, manchmal 1-2 Mal am Tage, die Mauer passiert. Weil wir alles das, was wir im Osten gedreht haben, in West-Berlin, im Westberliner Studio bearbeitet haben. Also musste ich hin und her und ich wohnte in Ost-Berlin. Im Übrigen war ich als Grenzgänger diese Mauer mit ihren schrecklichen Dingen durchaus gewohnt. Sie war mir, es war der Alltag, die Mauer war der Alltag für Berliner. Und dann kam dieser Papst am 16. Oktober 78 und stellte sich hin und sagte: Habt keine Angst, öffnet die Grenzen der Staaten und Gesellschaftsordnungen für die Freiheit, für Christus und seine rettende Macht. Ich weiß nicht mehr genau, was ich damals gedacht habe in Ostberlin, aber wahrscheinlich habe ich mir gedacht, wo lebt der Mann? Welche Illusionen hat der? Muss man hier durch diese Mauer fahren, zugucken, wie Leute, die ihre Verwandten besuchen, eine Stunde oder anderthalb Stunden warten und sich Leibesvisitation über sich ergehen lassen müssen und das Auto auseinandernehmen. Da sagt er, öffnet die Grenzen der Staaten und Gesellschaftsordnungen. Er hat es aber tatsächlich geschafft. Denn schon ein Dreivierteljahr später war er in Polen gegen die Widerstände aus der kommunistischen Partei, die, wenn man so will, flapsig ausgedrückt, die Wahl zwischen Pest und Cholera hatten. Pest hieß, ihn reinzulassen und nicht zu wissen, wie die Leute reagieren, ob man sozusagen die Massen unter Kontrolle haben würde. Und Cholera hieß, ihn nicht reinzulassen. Das hätte bedeutet möglicherweise Aufstände. Also hat sich die Partei schweren Herzens entschlossen, ihn reinzulassen. Und seine neuntägige Reise hat 10 Millionen Polen von 40 Millionen, jeden vierten, bewogen, ihm buchstäblich zu Fuß hinterherzulaufen, denn es gab kaum Sonderzüge und Sonderbusse. Also das ist eine so enorme Zahl, die die Partei niemals, auch nur im Traum, auf die Straße gebracht hätte. Während normalerweise auf dem Siegesplatz von Warschau zu kommunistischen Veranstaltungen 150.000, 200.000 Leute aufgeboten werden konnten, waren beim Papst freiwillig 1 Million oder in Krakau 2,5 Millionen. Der damalige ZK-Funktionär Mieczysław Rakowski, später Ministerpräsident von Polen, hat mir später, lange nach dem Fall der Mauer, vor der Kamera gesagt, er habe sich ein Hotelzimmer besorgen lassen in Krakau, das auf die Burnie, also auf die Krakauer Wiesen, wo die Papstmesse stattfand mit 2,5 Millionen Leuten, habe er sich ein Zimmer besorgen lassen, um zu beobachten, welche Macht von diesem Mann ausging. Man muss sich vorstellen, da steht also ein mächtiger Herr hinter der Gardine mit dem Fernglas und guckt, welche Macht von jemandem ausgeht. Ich glaube, deutlicher, ich mache ja Fernsehen, ja, also von Bildern her, deutlicher kann man sich eigentlich nicht vorstellen, welchen Respekt die Polen plötzlich vor dem Auftreten dieses Mannes hatten.
Kommen wir auf Ungarn zu sprechen, Budapest 89. Tausende DDR-Bürger waren einfach nach ihrem Sommerurlaub da geblieben. Die westdeutsche Botschaft musste schnell schließen und da trat Schiller von Böselager auf. Ihr war ja schon ein Jahr zuvor das Meisterstück gelungen, mit dem den Malteser Caritas-Dienst zu gründen in Ungarn. Das war die erste kirchliche Hilfsorganisation in einem Ostblockstaat damals, muss man sich mal vorstellen. Ja, und Schiller von Böselager konnte helfen und die DDR-Bürger im Pfarrgarten unterbringen. Das begann ausgerechnet am 13. August, damals dem 28. Jahrestag des Mauerbaus. Und Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, an dem Tag, als Schiller von Böselager ihre Hilfe anbot, begann die Berliner Mauer in Budapest ad absurdum geführt zu werden. Was würden Sie sagen, welchen Anteil trägt diese Frau am Mauerfall?
Schiller von Böselager hatte schon im Jahre 1986, 87 begonnen, Hilfstransporte nach Ungarn zu bringen. Schiller ist eine gebürtige Ungarin, die als kleines Kind mit ihren Eltern aus Ungarn flüchten musste. Sie war bei den Maltesern und sie hat sehr trickreich die Hungaro-Kamions, also die LKWs, mit denen Paprika, Zwiebeln und anderes Gemüse aus Ungarn nach Deutschland gebracht wurde und die hätten leer zurückfahren müssen, organisiert und vollgestopft mit Spenden, die sie überall ergattert hat. Sie war ja schwer krank, hatte lange Krankenhausaufenthalte hinter sich und wusste, was in Krankenhäusern gebraucht wird. Sie hat überall zusammengebettelt, abgelaufene oder nicht mehr benötigte Medizininstrumente, Röntgenapparate, insbesondere Brutkästen für Säuglinge, denn sie hatte in Budapest gelernt, dass Ärzte zu entscheiden hatten zwischen zwei Babys, eines musste sterben, weil sie nur einen Brutkasten hatten. Das hat sie bewogen, da diese Hilfstransporte zu machen. An die 50 LKW-Ladungen hatte sie bereits nach Budapest gebracht bis zum Sommer 1989. Und sie war am 13. August im Garten eines Botschaftsangehörigen der Deutschen Botschaft und wartete auf den 20. August, dem heimlichen Nationalfeiertag der Ungarn, nämlich dem Fest des heiligen Königs Stefan, des Gründers des christlichen Ungarn. Da gab es eine große Prozession, zum ersten Mal wieder seit der kommunistischen Zeit. Das wollte sie unbedingt machen. Dann saß sie in dem Garten und außer ihr waren in dem Garten zwei Abgesandte des Bundesaußenministers Genscher, nämlich der Staatssekretär Suthoff und sein persönlicher Referent Matej Hoffmann. Und die waren dazu da, zu überlegen, wie man der ungezählten Menge von DDR-Bürgern helfen könnte. Warum? Nach bundesdeutscher Auffassung waren DDR-Bürger auch deutsche Staatsbürger. Denn nach bundesdeutscher Auffassung gab es nur eine deutsche Staatsbürgerschaft. Wenn man diesen Anspruch erhebt, hat man auch eine Sorgepflicht. Also musste sich Bonn um diese Leute kümmern. Sehr zum Ärger der DDR selbstverständlich. Nun wusste man nicht, wie viele Leute es sind. Die ungarische Regierung schätzte irgendwas zwischen 20 und 50.000 Urlauber, Rucksacktouristen, die irgendwo in Parkanlagen übernachteten. Es war ja Sommer und auf Campingplätzen. Und da die beiden Herren aus Bonn nicht wussten, was sie machen sollten, hörte das Cilla von Böselager und sagte, passen Sie auf, ich kann das übernehmen, wir Malteser machen das. Sie hatte einen Priester, mit dem sie über die Jahre schon zusammengearbeitet hatte, Pfarrer Imre Kosma, Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde zur Heiligen Familie in Budapest-Zugliget. In dessen Räumen hatte sie eine Vielzahl der Spenden unterbringen können zur Verteilung. Mit dem war sie also gut bekannt und die Kirche zur Heiligen Familie hat einen riesengroßen Pfarrgarten, unbenutzt. An das Tor des Pfarrgartens machte sie wohl am Abend oder am nächsten Morgen ein Schild dran mit dem schönen ungarischen Satz Moltai Magyar Szeretetszolgálat, also auf Deutsch ungarischer Malteser Caritasdienst. Ob sie das wusste, weiß ich nicht. Jedenfalls bedeutete das, dass das quasi ein neutrales oder ein exterritoriales Gebiet wurde, denn Malteser sind wie das internationale Rote Kreuz ein Völkerrechtssubjekt. Nun darf man nicht unterstellen, dass die Ungarn da irgendwie etwas Gewalttätiges unternommen hätten, aber es war trotzdem für die Flüchtlinge ein geschütztes Gebiet. An der deutschen Botschaft, die besetzt war und nicht mehr arbeitsfähig war, wurden Zettel verteilt, geht dahin zu den nach Zugliget und am Nachmittag war der Laden voll, 500 oder 800 Leute da drin. Und dann kamen jeden Tag 500 bis 1000 Leute und ließen sich dort registrieren. Dieses Werk von Cilla von Böselager ist bedauerlicherweise in Deutschland vergessen. Sie hat nicht zusammen mit Imre Kosma, dem Pfarrer, da etwa ein großes politisches Rad drehen wollen. Sie wollte auch keine Revolution machen, sondern sie hat nach dem Grundsatz der Malteser gehandelt, Bewahrung des Glaubens und Hilfe für die Bedürftigen. Pfarrer Kosma hat an die Kirchentür ein Schild dran gemacht, unsere Tür steht offen, unser Herz noch mehr. Und Das muss man sich vorstellen, für Menschen aus der DDR, die völlig verängstigt waren, immer noch mit dem Misstrauen, Ungarn könnte vertragsgemäß an die DDR-Staatssicherheit ausliefern. Die wussten das ja nicht so genau, dass Ungarn diesen Vertrag inzwischen ad acta gelegt hatte, weil Ungarn lange zuvor, am Anfang 1989, die Flüchtlingskonvention mit den Vereinten Nationen abgeschlossen hat, als einziges sozialistisches Land. Die Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen bestimmt, dass man Flüchtlinge nicht ausliefern, sondern schützen muss und ihnen helfen muss. Also genau das Gegenteil von dem, was der bilaterale Vertrag mit der DDR verlangte. Das wussten die Flüchtlinge nicht, aber sie fühlten sich im Garten der Malteser geschützt. Die hatten auch eine Uniform an. Es gibt einen anderen Jungen, der dem Chef, dem Logistikchef der Malteser, Wolfgang Wagner, ein hochverdienstvoller Katastrophenschütze aus München, in die Arme gelaufen ist und ein 17-jähriger Junge an seiner Brust geweint hat. Und Wagner ihn gefragt, warum weinst du, sagt er, ich weine, weil ich denke, dass diese Uniform nicht böse ist. Also daraus wird klar, in welcher Angstsituation, in welcher Ausnahmesituation diese Flüchtlinge waren. Und da haben Schiller von Böselager und die Malteser und die ungarischen Familien, die geholfen haben, eben sozusagen eine Vertrauensbasis geschaffen, die sehr, sehr wichtig war, denn die Flüchtlinge mussten 4 Wochen aushalten, bevor die erlösende Nachricht kam. Und sie mussten vertrauen und sie hatten eine fürchterliche Angst. Und es ist Stasi ins Lager gekommen und hat Stasi von außen gefilmt. Und sie hatten Angst, dass sie um ihre Familien, die zu Hause geblieben sind. Also das war eine ganz, ganz verkrampfte Situation. Und da konnte, konnte nur jemand mit der Caritas Note, die Schiller von Böselager da eingebracht hat, wirklich helfen und Vertrauen gewinnen.
Es ist immer schwierig zu sagen, was wäre, wenn. Es war ja auch eigentlich auch ein Zufall, dass Schiller von Böselager gerade zu diesem Zeitpunkt, als es in Budapest losging, da war. Dennoch trotzdem mal das Gedankenspiel, die deutsche Botschaft war überfordert. Was glauben Sie, wie wäre das Ganze ausgegangen, wenn Schiller von Böselager damals nicht vor Ort gewesen wäre?
Es gab ja Überlegungen, das Internationale Rote Kreuz einzuschalten, aber wir wissen aus Äußerungen der Flüchtlinge, dass sie dem Internationalen Roten Kreuz bzw. dem Ungarischen Roten Kreuz so nicht getraut hätten, weil sie sehr schlau sagten, die DDR-Bürger, das ist zwar Rotes Kreuz, aber da steckt ja auch möglicherweise noch die ungarische Regierung dahinter. Das ist keine üble Nachrede über die große Hilfe, die auch das Rote Kreuz leistet, aber es sagt etwas über die Angst der DDR-Bürger aus in dieser Situation. Ich weiß nicht, wie das gelaufen wäre. Es gibt sehr viele fromme Leute unter den Maltesern, auch unter den ungarischen Familien, die da geholfen haben. Die sagen, das ist schon ein wunderbarer Zusammenhang, dass es so gekommen ist. Für mich war eine ganz entscheidende Situation. Am Vorabend, bevor Ungarn die Grenze dann völlig freigegeben hat, sodass alle mit ihren Pässen ausreisen konnten, alle DDR-Bürger frei über die Grenze nach Österreich und weiter in die Bundesrepublik, gab es eine kurze Mitteilung, die ich über meinen Mitarbeiter bekommen habe. Morgen gibt es die Nachricht, dass es freigegeben wird. Ich hatte um 19 Uhr die Heute-Nachrichten. Aber ich wusste, dass der ungarische Außenminister Gyula Horn erst um 19.15 Uhr in der ungarischen Sendung A Hét die Woche das bekannt geben würde. Nun wollte ich als Journalist um 19 Uhr nicht unwissend dastehen und um 20 Uhr in der Tagesschau können die das alle vermelden, zumal wir das alle ungefähr wussten. Ich habe also mit Pfarrer Imre Kosma gesprochen. Wir haben uns damals, da er nicht Deutsch und ich zu wenig Ungarisch konnte, zuweilen ein wenig Latein verständigt. Und ich habe ihn, er wusste das ja auch, gefragt, ob er nicht eine Andeutung in der Heiligen Messe am Sonntagmorgen machen könnte. Der 10. September war ein Sonntag.
Damit Sie in der Heute-Nachricht
das
stützen konnten, oder?
Damit ich etwas weiß. Ja. Also hat er sich hingestellt und hat gesagt, wir haben jetzt mit unserer Gemeinde 4 Wochen lang die Flüchtlinge, wie uns der Herr aufgetragen hat, die Flüchtlinge geschützt. Wir haben so gut es ging auch Nahrung herbeigeschafft. Bedenken Sie bitte, das ergänze ich jetzt, es waren ungefähr 800 Flüchtlinge in Privathaushalten untergebracht, in kleinen Wohnungen. Ohne zu wissen, dass das nur 4 Wochen dauert. Also Pfarrer Kosma sagte, und wir haben Gott zu danken, dass das wahrscheinlich alles jetzt ein gutes Ende nimmt. Und ich denke, uns steht eine große Freude bevor. Und deswegen singen wir jetzt Te Deum Laudamus. Großer Gott, wir loben dich. Und eine kleine Schola von jungen Mädchen hat dann das Te Deum Laudamus angestimmt. Das war für mich der Aufmacher der Heute-Sendung. So fromm konnte man selten in Nachrichten sein. Aber damit habe ich durch die Hintertür sozusagen die Nachricht schon um 19 Uhr gehabt, dass es demnächst losgeht.
Sie haben Schiller von Böselager persönlich erlebt. Aus welcher Motivation tat sie das alles? Auch gerade im Hinblick darauf, dass sie ja damals schon schwer krank war.
Ich habe sie nur als jemand erlebt, der andere Leute getröstet hat, in den Arm genommen hat, der gefragt hat, gibt es genug zu essen? Habt ihr ein Zelt? Braucht ihr noch einen Schlafsack? Ich habe sie nur so erlebt. Ich habe sie nie als Inhaberin eines Kommandos oder so erlebt. Für die Logistik war der verdienstvolle Wolfgang Wagner aus München zuständig, der später auch bei Tsunami und anderen Einsätzen als Katastrophenschützer gearbeitet hat. Ein hochverdienstvoller Mann. Der hat sozusagen die gesamte Lagersituation im Griff gehabt. Es wurde ja nach dem Kirchenlager Sugliget gleich ein zweites Lager Chiliberts aufgemacht und dann weitere am Plattensee, weil die Masse der Flüchtlinge einfach sonst nicht zu halten gewesen wäre. Aber sie wurden alle in Sugliget am Tor der Malteser zunächst mal registriert und dann weitergeschickt.
Ausschlaggebend war ja auch, dass Schiller von Böselager den Politikern damals sagte, ich mach das. Da gehört ja ziemlicher Mut dazu, dass das auch klappt. Das war ja auch nicht ungefährlich. Wie haben Sie von Böselager damals erlebt? War sie grundsätzlich optimistisch, zuversichtlich? Wie kann man sich das vorstellen?
Schiller von Böselager war eine sehr, sehr fromme Frau. Mit einem ausgeprägten Gottvertrauen, das sie auch durchaus geäußert hat. Sie ist einmal in der Woche nach unserer Wahrnehmung, die wir als Korrespondenten vor der Tür standen. Ich habe mit ihr ein persönliches Gespräch öfter führen können, weil ich als Katholik mit ihr sozusagen auf eine andere Art und Weise reden konnte als möglicherweise ein anderer Journalist. Sie vertraute mir auch. Aber was sie mir nicht anvertraut hat, war, sie ist einmal pro Woche nach Bonn geflogen. Und wir alle dachten, sie geht ins Außenministerium oder ins Kanzleramt und holt sich irgendwelche Anweisungen. Nein, sie ist in die Chemotherapie gegangen, denn sie war schon zu der Zeit schwer krebskrank. Das sagt, glaube ich, eine ganze Menge über ihre Haltung aus. Sie ist auch 1994 elend gestorben und sie ist leider heute in Deutschland vergessen, weil sie sich nicht mehr in den Mittelpunkt stellen kann und sagen, ich war's, das tun jetzt andere für sie.
Herr Jauer, das war ja alles nicht ungefährlich. Es waren zu diesem Zeitpunkt etwa 100.000 sowjetische Soldaten in Ungarn. Das gehörte ja nun noch zum Warschauer Pakt. Haben Sie damals gedacht, das hier kann auch kippen?
Also ich war, wenn Sie so wollen, im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen, die dort waren, jemand, der 20 Jahre DDR mit Unterbrechung hinter sich hatte. Und ich kannte den real existierenden Sozialismus sozusagen von seinen wenig freundlichen Auswirkungen im Alltag. Also, ich war mir überhaupt nicht sicher, dass das gut geht. Ich habe beispielsweise im Gegensatz zu anderen und zum Ärger mancher Redakteure in Mainz die Menschen, die dort waren, immer nur von hinten gefilmt. Hinterkopf, Rücken, Füße, Hände. Weil ich genau wusste, dass ich sie, wenn ich sie mit dem Gesicht fotografiert hätte, ich sie der Staatssicherheit frei Haus liefere, damit die Daheimgebliebenen entsprechende Schwierigkeiten bekommen. Wir wissen heute, dass das bei vielen anderen so war. Ich habe es nicht getan. Die Staatssicherheit ist zuerst immer rumgelaufen und hat die Autoschilder, die dort der Trabis und Wartburgs, die da abgestellt waren, abfotografiert. Die Stasi ist auch mit Fotoapparaten ins Lager reingegangen, getarnt als Flüchtlinge. Die Flüchtlinge selbst haben die, viele von ihnen, sehr schnell enttarnt. Und es gab also sehr harte Szenen, wie sie die rausgeschmissen haben. Ich selbst war ohne Kamera nur im Lager. Das war Voraussetzung und Bedingung. Und ich fand das auch richtig so. Das erste Mal durfte ich das Lager insgesamt filmen an dem Sonntagmorgen nach der Messe, in der Pfarrer Kosma gesagt hat, wir haben heute eine große Freude, sicher. Wir haben Gott zu danken, 10. September. Da durften wir auf den Kirchturm steigen und dann habe ich eine Totale von dem ganzen riesigen Lager drehen können. Alles andere war vorher nur Zaun und durch den Zaun geblickt Zelte und am Zaun stehend Menschen. Und natürlich intensive Gespräche mit Chilla von Böselager, Frau Beatrix Bäume, Wolfgang Wagner und anderen Maltesern.
Und dann kam der 10. September, als der ungarische Außenminister da am Abend im Fernsehen den DDR-Bürgern die Möglichkeit zur Ausreise in den Westen mitteilte. Da stand ein Fernseher im Pfarrgarten, die Reaktion war atemberaubend. Wie haben Sie das damals wahrgenommen? Sie waren ja dabei.
Der 10. September, der Sonntag, war im Lager von einer ungeheuren Spannung. Die Malteser hatten den Leuten gesagt, räumt mal auf heute, lasst nicht alles rumliegen, packt mal eure Sachen ordentlich zusammen. Das heißt, die Menschen ahnten, da kommt was. Dann haben sie gesehen, dass wir ins Lager einen Fernsehapparat reintransportierten, der in der Mitte aufgebaut wurde. Dann wurde ein zweiter Fernsehapparat aufgebaut. Und dann hieß es, es kommt eine wichtige Nachricht. Diese Nachricht, die Chilla von Böselager verkündet hat, indem sie den ungarischen Außenminister Gyula Horn übersetzt hat, ist ja mindestens so wichtig wie das, was Hans-Dietrich Genscher später auf dem Balkon der deutschen Botschaft in Prag gesagt hat. Er hat es für 4.000 gesagt, sie hat es für 30.000 gesagt. Und trotzdem ist es vergessen. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber das war ein Moment äußersten Glücks. Die Menschen sind sich in die Arme gefallen. Viele haben geweint, die Kinder wussten überhaupt nicht, wie ihnen geschah. Und es war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Das Ganze passierte, genau gesagt, um 19.20 Uhr ungefähr. Um 20 Uhr fuhren die ersten Busse vor. Das war alles schon organisiert. Die Menschen bekamen Fahrkarten für die Busse. Und dann ging das von Wolfgang Wagner organisiert ab nach an die Grenze. Gegen etwa 21 Uhr, man hat gesagt, lass den Alkohol, bitte jetzt kein Sekt. gegen 21 Uhr setzte sich dann die Karawane aus Trabis und Wartburgs und Skodas und Gigolis und was die da für Autos hatten, Fiat Polskis, in Bewegung und knatterte in Richtung Grenze, wo um Punkt 0 Uhr, nulla nulla ora, wie Gyula Horn gesagt hatte, die ungarischen Grenzbeamten den Schlagbaum öffneten und ab 0 Uhr konnten die Leute ausreisen. Das ging dann sehr schnell. Am 11. September morgens waren dann die nächsten Busladungen dran und ich denke, am 12. waren sie alle weg. Das ging sehr schnell und innerhalb von 14 Tagen haben 35.000 DDR-Bürger das Land verlassen. Das war, wenn man so will, die Initialzündung für die friedliche Revolution. Auch das ist meistens vergessen. Dieser Massenexodus führte dazu, dass die Leute zu Hause, die das ja im Fernsehen gesehen haben, den ersten Schlachtruf bei den Demonstrationen in Leipzig hatten, der hieß nicht, wir sind das Volk. Der erste hieß, wir bleiben hier. Und das rufen nur Leute, wenn andere weggelaufen sind. Der Schlachtruf, wir bleiben hier, bezeichnet im Übrigen das riesige Trauma der DDR-Bevölkerung. Immer hin und her gerissen zwischen der Entscheidung, weggehen oder dableiben, flüchten oder standhalten. Für beides gibt es aus der Perspektive des westlichen Beobachters, der ich ja bin, obwohl ich also als Grenzgänger sehr viel da drüben war, für beides gibt es nur Respekt. Es gibt Respekt dafür, dass Menschen gesagt haben, ich halte das nicht mehr aus, ich renne weg. Und es gibt Respekt für Menschen, die gesagt haben, ich kann das hier nicht verlassen. Meine Eltern, meine Kinder, meine Geschwister, mein Job als Arzt oder wie auch immer.
Also wir bleiben hier war auch ein oppositioneller Ruf.
Wir bleiben hier war ein geradezu eine Drohung gegenüber der DDR. Ja? Wir bleiben hier, um etwas zu verändern. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass diese zunächst mal 30.000, 40.000 Leute weggelaufen sind. Im Laufe des Jahres waren es ja 150.000. Und das hat noch eine andere Rückwirkung gehabt. Während man einzelne sogenannte Ausreiser, die einen Ausreiseantrag gestellt hatten, in einem Betrieb oder in einer Hausgemeinschaft verschweigen konnte. Das konnte man irgendwie mit Drohgebärden unter der Decke halten, sodass die Leute maximal flüsternd darüber geredet haben, war plötzlich in jedem Betrieb, in jeder Kaufhalle, in jeder Arztpraxis, in jeder Schule fehlten plötzlich die Leute. Das heißt, die ganze DDR war mit diesem Thema konfrontiert und konnte es nicht mehr unter der Decke halten. Das führte dazu, dass Erich Honecker seinen fürchterlichen Satz gesagt hat, wir weinen Ihnen keine Tränen nach. Der Hintergrund dieses verrückten Satzes war, dass er meinte, wenn alle, die weglaufen wollen, weggegangen sind, dann haben wir hier einen soliden Bestand von Menschen, die mit uns gemeinsam den richtigen Sozialismus aufbauen wollen. So hirnverbrannt war er.
Sie haben in Ihrem Buch Obi et Gorbi geschrieben, die Christen waren Wegbereiter der Wende, und zwar, weil sie als Einzige ein Gegenkonzept zum Kommunismus entwickelt haben. Was war der typisch christliche Beitrag zur Wende?
Der Beitrag der Christen gegenüber der kommunistisch-sozialistischen Diktatur fing sehr früh an. Was meistens vergessen wird, bereits im Jahre 1964 haben ein evangelischer Christ namens Lothar Kreissig und dann ein katholischer Christ namens Günther Särchen in Magdeburg die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gegründet. Nicht die Bundesrepublik, aus der DDR kam diese Idee. Die haben dann mit mehrmaligen Anläufen versucht, nach Polen zu reisen als Gruppe. Irgendwann hat es geklappt. Sind in die katholischen Pfarrhäuser gegangen, haben dort Fahrräder bekommen und sind an die Orte deutschen Verbrechens gefahren, um Buße zu tun. Das war ein völlig anderes Konzept als das, was die SED vorlegte. Die SED hatte ja ohnehin an den nationalsozialistischen Verbrechen keine Schuld. Für die SED hat ja sozusagen der Hitlerfaschismus, wie sie es nannten, auf dem Territorium der Bundesrepublik stattgefunden und die DDR war auf der Seite der sowjetischen Sieger. Und plötzlich kamen da Leute und sagten, wir verstehen unter Frieden etwas völlig anderes als das, was die Partei als Frieden und Friedensstaat DDR propagiert. Die Partei sagte ja, die nationale Volksarmee der DDR ist eine Friedensarmee und die Bundeswehr ist eine Kriegsarmee. Und die NATO-Waffen sind Kriegswaffen und die Waffen des Warschauer Paktes sind Friedenswaffen. dieses geradezu verrückte Denken wurde den Leuten beigebracht. Kinder haben im Kindergarten mit Panzern spielen sollen oder sehr frühzeitig vormilitärische Ausbildung über sich ergehen lassen müssen. Das alles hat die evangelische Kirche vor allen Dingen konterkariert. Mit der Idee, eine andere Sorte von Frieden zu propagieren. Das begann dann konkret 1981 mit einer ersten Friedensdekade, was die Partei auf den Plan gerufen hat. Weil die sagten, was wollt ihr denn mit eurem Frieden? Wir sind doch schon ein Friedensstaat. Aber wie gesagt, die Christen meinten eine andere Sorte von Frieden. Daraus entstand dann die Bewegung Schwerter zu Pflugscharen, die sich anschloss an einen Satz des Propheten Micha. Es wird eine Zeit kommen, da werden die Völker ihre Schwerter zu Pflugscharen, also Waffen zu friedlichen Werkzeugen umschmieden und Lanzen zu Sicheln. Das haben die evangelischen Christen propagiert. Junge Leute haben das als Abzeichen genommen. Die Partei hat sofort gewittert, dass das also ein Gegenkonzept ist. Und sie haben das verboten. Sie haben die jungen Leute zur Ordnung gerufen. Sie haben sie aus der Schule geworfen. Sie haben ihnen die, manche ganz besonders tapferen kommunistischen Lehrer haben ihnen das aus dem Anorak rausgeschnitten, wenn sie es aufgenäht hatten als Abzeichen. Aus dem einzigen Anorak, den sie hatten. Toll. Das hat wiederum mobilisiert. Ungeheuer mobilisiert. Und die evangelische Kirche hat in der DDR über die Jahre ihre Türen für die mühseligen und Beladenen des sozialistischen Alltags geöffnet. Zunächst mal zu Friedensgebeten. Aus diesen Friedensgebeten sind dann auch Diskussionen in der Kirche entstanden. Man kann eine ganz einfache Formel sagen, es hätte keine Montagsdemonstration ohne ein Montagsgebet zuvor gegeben. Die wichtigsten Montagsgebete waren in Leipzig, in der Leipziger Nikolaikirche. Dort sind in die Kirche eben nicht nur fromme Christen gegangen, die dort singen und beten wollten, sondern es sind insbesondere Leute reingegangen, die einen Freiraum suchten, wo sie diskutieren konnten. Das hat die Kirche zugelassen. Die katholische Kirche war da in dieser Hinsicht eher etwas zögerlich, aber es sind auch, wie wir wissen, viele junge Katholiken in diese evangelischen Kirchen gegangen. Nun war die katholische Kirche sehr viel kleiner, also unvergleichlich kleiner, hatte nicht die Vernetzung in der Diaspora wie die evangelischen Christen. Aber das bleibt das Verdienst der evangelischen Kirche, da den Menschen ein Angebot gemacht zu haben, über eine Alternative zu diskutieren. Das haben sie auch getan.
Als die DDR-Bürger dann am 10. September in den Westen ausreisen durften, war das für Sie damals so, dass Sie dachten, jetzt muss die Mauer fallen, da führt kein Weg mehr dran vorbei?
Dass die Mauer, wie sie am 9. November dann aufging, fallen würde, das habe ich nicht gewusst. Dass sich etwas entscheidend würde ändern müssen, das habe ich schon gedacht. Dass die DDR mit ihrer restriktiven Haltung, was Reiseverbot angeht, nicht weiterkommen würde, war klar. Ich habe eher, war in meinen Gedanken, eher in den Erfahrungen der, weiß ich, letzten 25, 30 Jahre seit der deutschen effektiven Teilung mit Mauer und Stacheldraht befangen, indem ich dachte, es würde irgendwelche Vereinbarungen zwischen Bonn und Ost-Berlin geben, die den Alltag der Menschen erleichtern würde. Dass die Mauer so fallen würde, habe ich nicht gewusst. Wer heute behauptet, er habe es gewusst, hat es mir leider vorher nicht erklärt.
Und als am 9. November das auf einmal sich verdichtete und die Nachrichten kamen, was haben Sie da gedacht?
Am 9. November war ich in Wien. Ich war ja in Wien stationiert als Osteuropa-Korrespondent und bin von da aus in alle Länder gefahren. Ich war gerade zurückgekommen von einer Dreharbeit aus der Tschechoslowakei. Ich habe am 7. November einen Heute-Beitrag gehabt um 19 Uhr, in dem ich gezeigt habe, dass auch die Prager Regierung die Nase voll hatte von den vielen DDR-Bürgern, die da rumfuhren, Bedenken Sie bitte, die Prager Deutsche Botschaft war ja von Ende September bis in den Oktober hinein mehrfach besetzt und mehrfach durch Einzelentscheid von Honecker aufgelöst worden. Trotzdem waren dann immer noch DDR-Bürger da und am 7. November habe ich erfahren, dass DDR-Bürger über einen Grenzübergang nach Bayern aus der Tschechoslowakei einfach ebenfalls rausfahren durften. Das zu filmen war sehr schwer möglich. Es war ein gesperrtes Gebiet der Polizei und wir sind dann, erinnere ich mich, durch ein Waldstück gekrabbelt und haben aus weiter Entfernung mit langer Brennweite gezeigt, wie DDR-Autos da durchfuhren. Das bedeutete, DDR-Bürger konnten ihren Staat über einen Grenzübergang der Tschechoslowakei nach Bayern verlassen, über Ungarn, wenn sie es erreicht hätten, über Österreich in die Bundesrepublik reisen, aber nicht von Berlin nach Berlin. Insofern war schon klar, da würde etwas passieren. Die DDR-Regierung hat ja unter dem verdienstvollen, in Anführungszeichen, Herrn Krenz, eine Reiseordnung vorbereitet, die am 10. November im Neuen Deutschland auf zwei riesigen Zeitungsseiten mit allerlei preußischen Paragraphen veröffentlicht werden sollte. Das war der Hintergrund, warum Schabowski am 9. November abends eine Pressekonferenz gab. Und er hat das dann also auch irgendwie erläutert und dann kam die Frage, ja, ab wann ist denn das gültig? Naja, wohl ab sofort. In dieser Reiseordnung stand drin, dass jeder DDR-Bürger nach Antragsformularen und allerlei Theater das Recht hat, Reisen ins nichtsozialistische Ausland zu unternehmen. Und die DDR-Bürger haben dann mit sanfter Gewalt an den Grenzen, innerberliner Grenzen, so viel Druck ausgeübt, dass sie gesagt haben, nun geht. Ich habe da einen Grenzoffizier später im Fernsehen gesehen, der mich viele Male bei meinen Grenzübergängen zu früheren Zeiten kontrolliert hatte. Ein vergleichsweise angenehmer, zivilisierter Mensch. Es gab auch bösartige Figuren. Die waren ja alle Stasi-Offiziere. Und den habe ich im Fernsehen gesehen und habe unglaublich gelacht an diesem 9. November abends. Ich habe die Live-Übertragung des SFB im österreichischen Fernsehen gesehen und der sagte zu den Leuten, die da durchgingen, sie kommen doch alle wieder, ja?
Bewegte Erlebnisse. Sie haben das alles auch aufgeschrieben in dem Buch Urbi et Gorbi, Christen als Wegbereiter der Wende. Erschienen ist das Buch erstmals schon 2009 und mittlerweile ist es in viele Sprachen übersetzt worden und in Polen wird es sogar als Lehrbuch in den Schulen eingesetzt. Herr Jauer, herzlichen Dank, dass Sie uns hier bei Ihnen zu Hause empfangen haben und so ausführlich über diese bewegten Wendejahre berichtet haben. Vielen Dank.